right. Are you comfortable?
Yes, I am. Thank you.
Rather indeed. Ach so, Kudiabor, sage ich das richtig? Ja. Weil ich habe im Schlaf, habe ich heute Nacht davon geträumt.
Nein.
In welchem, ob das Kudiabor oder Kudiabor?
Ich glaube tatsächlich, dass Kudiabor total das Eingedeutschte ist. Mein Vater hat immer Kudiabor gesagt. Also, aber ich sage immer Kudiabor, weil es so deutsch, weißt du, so auf das A betont.
Sie? Das war mein Traum. Ja. Funny. Alright, dann.
To Podcast.
Der Podcast von Tupoka Oget. Gespräche unter Schwestern.
Herzlich willkommen zur Season 2 von To Podcast. Ich bin Tupoka und die Gastgeberin des Podcasts. Als Trainerin, Aktivistin und Autorin rund um das Thema Rassismus, Rassismuskritik, begleite ich zusammen mit meinem Mann Steven Institutionen, Organisationen und Individuen auf ihrer rassismuskritischen Reise. Dieser Podcast ist unser Herzensprojekt. Gespräche mit schwarzen Frauen haben mir den Weg in das Verständnis über mich selbst als schwarzer Mensch in dieser Welt geebnet. I am because they are. Bis heute sind es diese Gespräche, die mich stärken, bereichern, aber auch heilen und wachsen lassen. Und Black women are badass. Literally. Schwarze Frauen haben schon immer kreiert, gekämpft, entdeckt, inspiriert, erschaffen, erforscht, geschrieben, geglaubt, geliebt und gehofft, trotz und wider unglaublicher Barrieren, Grausamkeiten und Erniedrigungen, die ihnen rassistische und patriarchale Machtstrukturen, gegebenenfalls auch noch heteronormative, koloristische, ableistische, homo- oder transfeindliche oder weitere Machtstrukturen in den Weg geworfen haben. Ihren Geschichten beizuwohnen und zuzuhören ist bereichernd und wie ich finde, ein Privileg für alle. Representation matters. Und ich freue mich darüber, eine Plattform zu haben, auf der ich mit unterschiedlichsten Frauen sprechen kann, die alle mit ihren individuellen Geschichten unsere Welt bereichern. Gleichzeitig wissen wir, dass To Podcast niemals allen Stimmen, die eigentlich gehört werden sollten, gerecht werden kann. Deshalb ist es uns wichtig, darauf hinzuweisen, dass ihr vor allem als weiße ZuhörerInnen immer im Hinterkopf habt, dass die geschilderten Erlebnisse natürlich an kollektive Erfahrungen und Positionierungen anknüpfen, aber dass sie eben niemals repräsentativ für alle schwarzen Frauen stehen können. Und, quite frankly, auch nicht stehen sollten. Viel Inspiration, Erkenntnis oder auch einfach Spaß beim Hören der Gespräche. Werbung. I+M Naturkosmetik Berlin ist kein weiteres Startup. Es ist ein echtes Bio-Unternehmen der ersten Stunde. Bereits seit 1978 ist I+M unermüdlich im Einsatz, die Naturkosmetikbranche zu revolutionieren. Unter der Flagge Fair, Organic, Vegan vereint das Unternehmen heute Ökologie, soziales Engagement und modernen Lifestyle. So enthalten alle I+M-Produkte nicht nur den höchsten Fairtrade-Anteil unter den Kosmetikmarken, sie sind auch nach höchsten Standards zertifiziert, vegan, tierleidfrei und klimaneutral. Ein Viertel der Gewinne von I+M fließen jährlich in ökosoziale Projekte. Ganz vorn mit dabei das von I+M initiierte und finanzierte Frauenhaus- und Schulprojekt Twikatane e.V. in Sambia. Oberstes Unternehmensziel ist und bleibt nachhaltiges Handeln vor Wachstum und Profit. Mit dem Code TOPODCAST20 bekommt ihr bis zum 31.12.2021 20% auf alles im I+M Online-Shop. Ausgenommene Produkte und weitere Informationen findet ihr wie immer in den Shownotes. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tu Podcast. Ich freue mich wahnsinnig, dass du wieder eingeschaltet hast. Diesmal ist die Produzentin, Redakteurin und Geschäftsführerin Nathalie Kudiabor bei mir zu Gast. Und es ist ein Gespräch über tolle Väter und Toni Morrison, über Fußball in Rostock und GZSZ, über All You Need und Get Out, über mehr Geschichten, mehr Präsenz und immer wieder Liebe. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören der neuen Folge. Trommelwirbel. Lieblingsmoment ist da am Start. Ich kann es nicht glauben. Ich freue mich, dass wir es geschafft haben. Ich bin total gepumpt und freue mich mega. Herzlich willkommen, Nathalie Kudiabor zu Tu Podcast.
Danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
Wie schön, dass wir es geschafft haben. Wir haben einige Male hin und her gerüttelt, aber ich lasse es jetzt auch ziehen. Es lag an mir. Es ist auf Band.
Das macht nichts.
Ich freue mich, dass du da bist. Richtig, richtig toll. Für die zwei Leute, die dich da draußen noch nicht kennen sollten, werde ich jetzt mal sagen, was du alles machst. Es ist der absolute Wahnsinn. Du bist Produzentin bei der UFA Fiction. Da werden wir auch ganz viel drüber sprechen nachher. Du bist schon seit langem Redakteurin im Fernsehbereich.
Gewesen, genau. Mhm. So startete meine Karriere.
Genau, 1994 steht hier. Dann warst du Redakteurin bei unter anderem bei RTL 2 und ARD Digito. Mhm. Du bist Producerin und Geschäftsführerin der von dir gegründeten Firma, Produktionsfirma Good Friends.
Genau, die habe ich mit einem Kollegen zusammen gegründet. Mhm. Die hatten wir 4 Jahre.
Genau, und ja, that's you. Also das sind einige Teile, die du machst. Du machst richtig viel im Bereich Film und habe ich was vergessen, dann bitte ergänze.
Nein, ich glaube, das war wirklich schon sehr viel. Danke.
Ja, ich danke dir. Wahnsinn. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Wir steigen ganz easy ein. Wie geht's dir? Vielleicht ist es auch nicht easy, aber
doch,
wie geht's dir?
Mir geht's total gut, weil wir beide haben uns ja noch nie live gesehen und wir haben schon öfter telefoniert und wir hatten einige von diesen Zoom-Calls und es ist wirklich so eine Freude, dich live und in Farbe zu sehen. Ich kann es gar nicht in Worte fassen.
Ja, geht mir ganz genauso, geht mir ganz genauso. Und ich war auch total toll. Ich überlege gerade rückwirkend, wann wir das erste Mal connected haben. Du hast mich angeschrieben, richtig?
Ich habe dich einfach gestalkt und dann hast du irgendwann aufgegeben und mir auch geantwortet. Ich glaube, so war das.
Nein, aber ich habe dann das Foto gesehen und ich habe irgendwie, also dein Gesicht kenne ich schon richtig lange. Ich habe es schon ganz oft gesehen, dich in irgendwie Kontexten. Es war mir überhaupt nicht fremd. Und dann haben wir jetzt auch, ich hatte vor einiger Zeit eine Keynote bei der UFA.
Es war wirklich ganz toll.
Hast du mitorganisiert oder du bist sogar die das federführend organisiert hat, richtig?
Also ich hatte mir das sehr gewünscht bei der UFA, weil wir ja so eine Selbstverpflichtung auch eingegangen sind, mehr Diversität vor und hinter der Kamera jetzt endlich mal an den Start zu bringen. It's about time. Mhm. Und dann dachte ich, wäre das doch toll, wenn deine tolle Botschaft mal direkt an ganz viele Leute geht. Und ich glaube, es waren über 100 Leute bei der Keynote dabei und die waren auch alle echt geflasht. Und ich fand es auch wirklich cool, dass sich so viele Leute auch dann so in den Gesprächen danach noch so beteiligt haben, ne?
Ja, das fand ich auch echt toll. Also es ist ja so, dass leider alles irgendwie online stattfindet. Natürlich wäre ich viel lieber zur UFA direkt gekommen und hätte euch alle gesehen. Aber ich bin total happy, was auch online möglich ist. Und das war echt eine tolle Keynote. Das hat Spaß gemacht.
Ich denke, da müssen wir bald mal ein Follow-up machen.
Ja, das wäre super. Ja, und wie bist du durch die Zeit gekommen jetzt? Diese gerade auch in deiner Branche und so, wie ist es dir ergangen, so die letzten 1,5 Jahre?
Ach, das war schon sehr intensiv. Ich glaube, so am Anfang ging es den meisten so wie mir, dass wir gedacht haben, ach, wie toll, man muss ja gar nicht mehr reisen, weil man ja schon als Produzent relativ viel unterwegs ist, ne? Man fährt zu den Sendern in, was weiß ich, man ist ständig irgendwie in Köln oder München oder Hamburg und redet mit den Leuten oder ist auf Veranstaltungen, auch so, ne, um Networking zu machen. Und es macht natürlich auch total viel Spaß, aber man war schon so in der Phase, wo man gedacht hat, ach, ist ja auch schon ein bisschen anstrengend, dass man da überall hin muss. Dann musste man plötzlich nirgendwo mehr hin, dachte erst die ersten paar Wochen, oh, wie toll, ich kann von zu Hause arbeiten, mir fehlt gar nicht diese Zeit und so. Und dann merkte man, eigentlich arbeitet man nur noch und man sitzt so back-to-back in Calls, wird dir auch so gegangen sein. Und dann vermisste man es plötzlich sehr. Also ich freue mich sehr darauf, wenn man dann doch bald wieder Leute live treffen kann.
Ja, total. Das ging mir ganz genauso. Also ich hatte einen Moment Panik, weil ich ja auch als Freiberuflerin, dann war so diese Woche, weißt du, wo alles weggebrochen ist, so alle Veranstaltungen, und dann mussten wir ganz schnell auf dieses Online umswitchen. Mhm. Deswegen bin ich auch total dankbar, dass es das gibt und dass das funktioniert. Aber ich merke schon, dass mir gerade so, also in Zoom-Meetings ist das eine, aber gerade wenn du Veranstaltungen hast, wo du so eine Keynote gibst oder so, mir fehlt dieses Feedback von den Menschen, also auch vor Ort, weißt du, sonst, ich rede ja jetzt immer auf so eine Scheibe und dann habe ich keine Ahnung.
Ich kann das total verstehen. Es ist so ein bisschen wie in so ein Loch rein, ne? Ich habe das irgendwie auch bei teilweise so auf Panels oder so, wo ich teilgenommen habe, wo man denkt, ich sehe überhaupt keinen. Ja. Wie reagieren die drauf? Hört mir überhaupt noch einer zu?
Ja,
ne? Genau. Und irgendwie denkt man so, oh, vielleicht war es jetzt auch totaler Quatsch, den ich erzählt habe.
Ja, genau.
Aber ich kann das verstehen, ne? Ja. Das braucht man doch als Mensch, dass gegenüber mal irgendeine Expression im Gesicht sieht, ne? Wie man,
ja, sogar,
was die Leute denken.
Also sogar das Schweigen. Also es gibt ja auch so eine, wenn so eine Menge gebannt zuhört, gibt es auch so ein bestimmtes Schweigen. Das spürst du auch nicht mehr. Das ist auch gut. Das zieht sich dann, ne? Das ist auch schön. Oder ja, aber mir fehlt das auch total. Und ich bin froh, wenn es jetzt wieder einige Veranstaltungen gibt vor Ort. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es so einen Mix geben könnte, weil dieses viele Reisen ist schon auch sehr anstrengend mit Organisation und allem.
Auf jeden Fall. Und man muss ja auch sagen, das ist ja auch wirtschaftlich eigentlich, dass man für einen so einen Termin nach München fliegt für eine Stunde und wieder zurück. Ich glaube, das macht man nicht mehr. Das wird man wahrscheinlich wirklich in Zukunft dann eher per Zoom machen. Man sieht ja auch, das hat funktioniert so. Aber ich glaube, auch dahin kommen wir nicht zurück. Ja. Allerdings, wir haben natürlich auch produziert letztes Jahr. Also ich habe zum Beispiel zwei Serien produziert. Und das war natürlich mit Corona echt auch erstmal krass am Anfang, ne? Weil man selber ja, es gab ja gar keine Erfahrungswerte, ne? Keiner hatte Erfahrungswerte.
Ja, genau.
Und man hat die ganze Zeit überlegt, man muss ja auch seine Mitarbeiter schützen. Mhm. Was mache ich denn am Set, ne? Also wir haben natürlich getestet und auch immer geguckt, ne, dass sich die Leute auch wohlfühlen und versucht die Abstände. Natürlich mussten wir nicht versucht, sondern wir haben die Abstände eingehalten. Aber ich hatte auch bei einer Produktion tatsächlich zwei Corona-Fälle. Das haben wir aber irgendwie auch ganz gut dann geregelt. Aber das hat einen nochmal ganz anders gefordert, muss ich sagen, als Produzent. Also
glaube ich sofort. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass es jetzt so ein Learning stattgefunden hat, so ein ganz schnelles, und das jetzt viel etablierter schon ist. Wir hatten jetzt vor kurzem so einen Dreh für ProSieben. Es war wahrscheinlich gar nicht groß, aber weißt du, war irgendwie 30 Leute, die dann kamen und so. Das war für mich groß so. Aber da war, also dieses ganze Hygienekonzept drumherum, das war sehr, ausgearbeitet. Das war schon echt next level, muss ich sagen. So mit den ganzen Testvorschriften und dem ganzen, dann irgendwie eine Person, die immer die Türklinken alle halbe Stunde abwischte. Und weißt du, also da finde ich, da haben sich die ganzen Organisationen und Firmen und so weiter schon echt krass schnell umgestellt.
Sehr schnell professionalisiert. Ja. Ne? Also dass es jetzt wirklich diese Position des Hygienebeauftragten gibt. Ne? Den siehst du jetzt auch in Abspenden. Musst mal drauf achten, wenn du jetzt Filme guckst. Da steht jetzt Hygienebeauftragter. Ja, ist jemand, das ist eine ganz wichtige Position. Am Set, ne, der auch guckt, sind die Leute, halten ihren Abstand ein, da wird alles immer geputzt und die Tests und so. Also das ist wirklich, wird richtig professionell gemacht und halt auch sehr ernst genommen. Ne?
Ich fände eigentlich gar nicht schlecht, wenn das bleibt. Also ich meine jetzt, okay, es ist natürlich eine Ressource, die man bezahlen muss, aber eigentlich, ne, also so, guck mal, ich meine, ich hatte im letzten Jahr, und vielen Leuten geht es so, viel weniger Erkältung, Grippe, diese ganzen Sachen.
Du hast Maske tragen.
Wir brauchen weiterhin Hygienebeauftragte. Oh Gott. Es gibt bestimmt viele Leute, die es schlimm finden, was ich sage. Aber ich finde so, bestimmte Sachen finde ich gar nicht so schlecht. Anyhow. Lass uns, bevor wir in das gehen, was du machst einfach super spannende Sachen. Und ich bin kurz davor, das alles, ich möchte da direkt reindiven, aber lass uns einen Moment zurückgehen in die Vergangenheit, wie wir das hier so machen bei Two Podcasts. Und mit der Frage einsteigen, was für Strategien oder was für Botschaften hast du in deiner Herkunftsfamilie zum Thema, rund um das Thema Rassismus, vielleicht auch in der Überschneidung mit Sexismus bekommen? Gab es Botschaften, bewusste, unbewusste, an die du dich erinnerst? Und gab es vielleicht auch Strategien, die du mitbekommen hast?
Also ich muss sagen, jetzt so rückblickend macht man sich natürlich schon nochmal Gedanken, wie ist man so durch diese Zeit gekommen? Also auch als Kind, Jugendlicher, und hat man Sachen gar nicht gesehen oder so erlebt. Ne? Ich glaube einfach, ich habe das große Glück gehabt, meine Mutter ist aus Aachen und mein Vater kommt aus Ghana, dass ich eine ganz tolle Familie hatte, tolle Eltern, die mich sehr beschützt haben, aber eben auch einen Vater, auf den ich immer wahnsinnig stolz war.
Bist du in Aachen groß geworden?
In Düsseldorf, in der Nähe von Düsseldorf bin ich aufgewachsen und ich hatte auch dieser Klassiker, ne? Ich bin ein kleiner Ort, ich war das einzige schwarze Kind auf dem Gymnasium und so, man kennt das, ja. Es fiel immer auf, wenn man was angestellt hat. Aber ich fand, mein Vater war immer extrem souverän, mit auch wenn er damit umgegangen ist, wenn Leute ihn angequatscht haben. Ne? Natürlich habe ich mich immer total aufgeregt, wenn wir irgendwo unterwegs waren und dann hat dann irgendjemand in gebrochenem Deutsch, also ein Deutscher in gebrochenem Deutsch mit meinem Vater geredet, wo ich immer gedacht habe, also ich glaube, der Mann spricht besser Deutsch als ihr. Und noch ein paar andere Sprachen übrigens. Ja. Aber ich habe das immer so empfunden, diese Gelassenheit meines Vaters, die mich auch darin bestärkt hat, eigentlich, ich will fast sagen, so ein bisschen fast eine Arroganz zu entwickeln und zu sagen, also wenn die so blöd sind, dass die so reden müssen mit uns, das ist auch nicht mein Problem, ne? Und das, glaube ich, ist was ich sehr verinnerlicht habe, weil mein Vater auch gesagt hat, also ich weiß nicht, es gab so ein tolles Beispiel, da kam ein Nachbar zu uns, wir sind in so einer Reihenhaussiedlung aufgewachsen und dann sagte der zu meinem Vater, Sie kommen doch aus Afrika, da war ich doch auch schon mal, kennen Sie nicht den Herrn so wie noch? Mein Vater, also war schon irgendwie auf 180, war so Jugendliche, ne? Mein Vater so, Natalie, der weiß es doch nicht besser, ne? Was wollen wir denn machen? Also er hatte gar keine Lust, da irgendwie groß was zu erklären, der blieb immer freundlich, aber hat dann gedacht, also damit werde ich mich, so pick your battles, glaube ich, ne? Damit werde ich mich jetzt nicht auseinandersetzen.
Ja.
Und das hat mich schon sehr bestärkt immer darin, eigentlich, dass mit mir alles okay ist. Ich muss sagen, ich bin sehr groß, ich bin fast 1,90 Meter groß und ich hatte, glaube ich, eher ein Problem mit meiner Größe, weil ich schon sehr früh so groß war und ich habe das ehrlich gesagt weniger, also dieses Auffallen, fast, glaube ich, unbewusst mehr auf meine Größe bezogen als auf mein Aussehen, weil mit meinem Aussehen war ich eigentlich fein, weil ich diesen Vater hatte, den fand ich toll und ich sah halt aus wie mein Vater. Also das war sozusagen für mich total okay.
Ich muss da gerade an so ein Interview mit Toni Morrison denken. Die sagt in einem Interview über ihre Kindheit, I always knew I had the moral high ground. Also dass sie genau das, was du sagst, dass sie das so verinnerlicht hat, dass sie dachte, ja, I'm fine. Ihr habt das Problem. Und ich glaube, dass das eigentlich, das ist wunderschön. Das ist nicht eigentlich, sondern das ist wunderschön, dass du das schon so früh verinnerlicht hast. Weil das, was einen so zerstört, kann ja auch sein, dass du irgendwie immer denkst, dass du selber das Problem bist.
Mm,
ne? Dass mit dir was nicht in Ordnung ist. Und das Learning dann irgendwie ist, zu sagen, nee, Rassismus ist das Problem und nicht du. Und es ist toll, dass du das schon so mitbekommen hast. Erinnerst du dich an konkrete Gespräche über Rassismus mit deinen Eltern?
Ja, weil es natürlich auch Situationen gab. Also ich glaube, es gibt ja für uns alle so diesen Moment, wo uns klar wird, wir sehen anders aus. Mhm. So, also vorher ist die Welt eigentlich normal. Und man selber denkt auch, man ist ein ganz normaler Teil dieser Gesellschaft. Und dann kommt irgendjemand und bezeichnet einen, ne? Oder dieses Othering, was eben stattfindet. Ja. Und ich weiß noch, ich bin nach Hause gekommen und meine Mutter war total aufgebracht und sagte auch so, was hat dieses Mädchen zu dir gesagt?
Okay.
Und sie hatte das N-Wort eben zu mir gesagt und konnte auch gar nichts damit anfangen. Also ich war auch so, dachte, was soll denn das? Aber mir war klar, dass es nichts Nettes bedeutete. Und hat meine Mutter gesagt, du gehst morgen zurück und sagst zu dem Mädchen Karottenkopf, weil sie nämlich rote Haare hatte. Das hat mir sehr viel Freude bereitet.
Hast du doch gemacht.
Habe ich sofort gemacht. Nee, aber ich fand das so, also ich glaube, die haben das nie so benannt richtig. Mhm. Also, dass sie gesagt haben, es gibt Rassismus und es wird Leute geben, die da, ne, also die versuchen, dich zu diskriminieren oder so. Das so in der Form eigentlich nicht. Ich glaube einfach, weil mein Vater sehr stolz war, hat er das auch nicht so nah an sich rangelassen. Also es war wirklich eher so dieses, also ne, wir kommen aus einer tollen Familie, wir haben eine tolle Bildung und was soll das hier eigentlich? Ne? Also da, auf das Niveau lasse ich mich nicht herab.
Und hast du Geschwister?
Leider nein, bin ein Einzelkind. Ja.
Also ja, mein Vater hat wieder geheiratet in Tansania und hat dann Kinder. Aber hier war ich auch ein Einzelkind.
Habe ich mir immer einen größeren Bruder gewünscht.
Same, auch? Ich auch immer. Ich war ganz dekadent, ich habe mir gleich drei gewünscht.
Oh.
Ja, ja.
Und man dachte, die passen auf einen auf oder die nehmen einen auf coole Partys mit, dachte ich immer.
Absolut. Ja, oder die kann ich dann immer rufen, so, wenn du nicht, da, da, da. Die hatten auch in meiner Fantasie schon Namen, die hießen irgendwie Armani und der eine hieß Bahati und der andere hieß irgendwie so. Und funny, das dass mein, ja, mein großer Sohn heißt jetzt Armani.
Aha.
Yep. Genau, aber funny, ja, die große Bruder-Analogie. Obwohl große Brüder ja auch nerven können wahrscheinlich. Aber ich habe in meiner Fantasie waren die toll.
Oder? Ich habe auch gedacht, das ist so die Heroes, die einen dann beschützen.
Absolut. Und gab es einen Punkt, an dem du für dich beschlossen hast oder an dem du angefangen hast, dich intensiver mit dem Thema Rassismus auseinanderzusetzen? Gab es da ein Momentum? Oder also, wie ging das dann weiter quasi außerhalb von deiner Herkunft?
Ich bin ja dann nach Berlin gezogen, was echt für mich ein total toller Moment war, weil ich einfach gemerkt habe, ich falle nicht mehr auf. Ne?
Also
ich bin 1990 nach Berlin gezogen.
Ach, kurz nach der Wende.
Kurz nach der Wende. Es war wirklich natürlich eine tolle Zeit hier. Ja. Und es waren ja auch noch die Amerikaner hier. Es gab die ganzen tollen Clubs und so. Und da hat mich, ehrlich gesagt, war es auch eher ein Vorteil, schwarz zu sein, fand ich. Mhm. Also es war wirklich eine tolle Zeit auch. Und ich habe halt auch tolle schwarze Frauen kennengelernt. Ne? Mhm. Auch teilweise große Frauen. Man dachte so, prima, ich bin ja nur noch eine von vielen und ist nicht immer so Spotlight auf mir. Und das fand ich, also das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Ich habe da hier in Berlin Publizistik studiert und fand das auch an der Uni eigentlich, also das lief eigentlich ganz gut. Ich muss sagen, also ich habe so diesen ersten größeren Moment gehabt, wo ich merkte, buh, das ist echt krass. Da habe ich schon gearbeitet. Ich habe während meines Studiums schon angefangen zu arbeiten, eben als Redakteurin für GZSZ. Und da hatten wir eine Situation, also da stand im Drehbuch, ein Diener bringt ein Glas Wasser rein. Und ich gucke, es sollte so eine Szene sein, so ein bisschen so Tausend und eine Nacht. Ne? Mhm. Es war schon so ein bisschen auf orientalisch gedacht. Mhm. Und ich sitze in der Bildabnahme, da gibt es immer so Abnahmen. Ich war die Redakteurin, man bespricht dann mit dem Produzenten, ne, ob alles okay ist oder ob was geändert werden muss, weil ich sozusagen Sendervertreter dann schon war. Und ich sehe eine Szene, wo ein schwarzer Mann in so einem Sarotti-Kostüm reinkam und mir stockte der Atem. Ne? Und dann war dieser typische Moment, ich war Anfang 20, ich habe gedacht, wenn ich jetzt was sage, was passiert dann? Ich bin ja wieder die Einzige. Also es wurde mir in dem Moment so total bewusst, ne, dass ich das jetzt sehe und das nicht okay finde. Und auch dachte, wenn mein Vater das sehen würde, was würde der denn denken? Also ich habe immer so dieses gedacht, oh Gott, wenn mein Vater sowas sehen würde. Und dann habe ich es runtergeschluckt und dann sagte der Produzent in dem Moment in dem Raum, warum läuft denn da so ein B, also ich will das Wort natürlich nicht nennen, durchs Bild. Und dann bin ich ausgeflippt. Dann habe ich gesagt, es geht gar nicht. Und ich finde schon dieses Kostüm eine Zumutung, weil das steht auch nicht so im Drehbuch. Also was ist das hier für eine, also was, wie kommt ihr überhaupt dazu, das so zu machen? Und dann war halt wirklich dieser Klassiker, was ich ja heute weiß, war mir früher natürlich gar nicht so bewusst, dass gesagt wurde, ja, also man selber sei natürlich kein Rassist und man hat ja auch Patenkinder in weiß ich nicht wo, ja, und so weiter. Also diese ganze Latte. Ja. Aber ich war echt stinksauer. Ich hatte aber das Glück damals, dass meine damalige Chefin selber halb Inderin ist, also indisch-deutsch. Mhm. Und der habe ich das erzählt und habe gesagt, es geht gar nicht, ich finde das eine Unverschämtheit. Und dann haben die wirklich auch nochmal Rabatz gemacht. Ich glaube, das wurde damals auch rausgeschnitten, also aus dem Ding. Mhm.
Ach, super.
Und also es war sehr klar, dass das so nicht geht.
Ja,
ne?
Ja.
Und das fand ich auf der einen Seite sehr befriedigend, auf der anderen Seite, ich muss sagen, das war für mich zum ersten Mal so dieses Gefühl, dieses ich bin alleine in diesem Raum mit diesen ganzen anderen Leuten, die hier anscheinend gar kein Problem haben.
Mhm.
Und mache ich den Mund auf oder nicht? Und hat man sozusagen immer diese Stärke, auch wirklich was zu sagen? Ne? Und ich war damals, ich glaube, vielleicht 22 oder so. Ne? Das war dann...
Das ist hart. Also, dass du das geschafft hast, das ist auch Respekt. Also,
weil, das war mein Jähzorn.
Ja, ja, die Wut ist da. Und auch gut, dass das Feedback dann so war, wie es war. Also natürlich nicht das White Fragility das oder die weiße Zerbrechlichkeit, das ist anstrengend. Aber dass es dann schließlich und endlich die Entscheidung gab, dass die Szene zu streichen.
Mhm.
Weil wenn nicht, dann, ne, das wäre dann auch nochmal eine das ganz andere Geschichte geworden.
Eigentlich nochmal frustrierender gewesen, genau, ne, wo man dann denkt, okay, jetzt sage ich auch was und dann gibt's keinen, also es gibt keinen Payoff, ne?
Genau,
es gibt,
und du wärst immer noch besser da gewesen.
Genau,
ja.
Genau.
Ich, wie gesagt, wir stürzen gleich in GZSZ, weil ich kann es, ich muss dahin, meine Liebe. Aber ich möchte vorher noch fragen, die 90er, also, ich bin 88 nach Berlin gekommen, da war ich 8 und dann war die Wende und dann waren halt diese Anfang 90er Jahre und mir ging das ähnlich, also dass ich dann irgendwie in Kreuzberg, dann wir haben in Kreuz im SO 36 gelebt und da gab es viele POC-Kids und so und auch andere schwarze Kids und das war schon irgendwie total cool und gleichzeitig gab's aber hatte ich schon auch das Gefühl so einer unterschwelligen Bedrohungslage, also das waren ja auch die Jahre, wo Rostock und Baseballschlägerjahre genannt. Hast du davon irgendwas mitbekommen? Hast du da irgendwie, ich weiß, ich kenne schwarze Menschen, die in der Zeit junge Teenager oder Anfang 20 waren in Berlin und angefangen haben, sich zu bewaffnen, weil sie irgendwie Ängste hatten in bestimmten Regionen und so. War das Teil deiner Realität oder hast du davon was mitbekommen?
Also ich habe es ehrlich gesagt nicht selber aktiv, also in Berlin nicht so wahrgenommen, aber es gab natürlich Begegnungen, also es auch, man ist ja auch wirklich auch ein bisschen naiv gewesen oder ich war naiv, also ich habe zum Beispiel für einen Bekannten so einen Hostessenjob gemacht, da war immer so eine Gruppe von Studenten, die sollten so, ne, so bei so einer Sportveranstaltung so Giveaways rausgeben, ne? Und dann haben die auch gesagt, ja, wir fahren nach Rostock und fahren zu Hansa Rostock ins Stadion. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Gar nichts. Nein, weil ich wusste das einfach nicht. Und hatte von meinen, von den anderen hatte ich anscheinend auch kein. Und es war, also ich habe gemerkt, es kamen jetzt nicht wirklich dumme Sprüche, aber man fühlt es ja, ne? Also ich habe schon gemerkt, das fühlt sich hier nicht gut an. Jetzt im Nachhinein muss ich auch denken, krass, dass ich da hingefahren bin, so, ne? In diesem Stadion da. Und ich meine, wir reden von den 90ern, ne? Also das war auch, da waren die auch nochmal ganz anders aufgestellt da, ne? Also das war schon krasser auch.
Ja.
Also da habe ich das schon so gemerkt, aber das ist jetzt nichts, was mich so bewusst begleitet hat, ne? Klar hatte ich auch in Berlin Situationen, wo mich Leute irgendwie blöd angequatscht haben oder jetzt irgendwelche Fußball- oder Eishockey-Fans meinten, irgendwie, ne, jetzt mal so ein paar Sprüche rauszuhauen, aber das war jetzt nicht ständiger Teil meiner, meines Lebens, muss ich sagen.
Ja, gut, für Joa nach Rostock.
Wie kommt man dazu, oder?
Ja, und gleichzeitig denke ich auch, also es ist natürlich nicht immer wahr, das stimmt auch nicht immer. Ich will das auf keinen Fall pauschalisiert wissen, dass schwarze Frauen Frauen keine Gewalt abbekommen, bekommen sie auch rechte Gewalt, aber ich merke schon, dass auch in meinem Erleben, also dass nicht eine andere präsente Gefahr ist, oder dass ich das bei meinen Söhnen anders erlebe, dass mein Sohn ist 2 Meter groß und er ist eine wandelnde Provokation, einfach nur, weil er ist als schwarzer Mann. Der ist also ganz, ganz lieber, sanfter Mensch, aber so auf der Straße und ich weiß, der hat halt Basketball gespielt und die sind da auch nach Rostock gefahren. Ich weiß nicht, was alle immer in Rostock machen, aber vielleicht eine tolle Stadt, I don't know. Never been. Jedenfalls sind die da auch hin und ich hatte die Panik. Ne? Mir ging der A auf Grundeis. Und es kam auch zu blöden Situationen dort und ich glaube einfach, dass er als Mann nochmal andere Situationen für physische Gewalt hat, so in Bezug auf Nazis. Und ich will natürlich nicht sagen, dass es Frauen nicht passiert, weil Frauen passiert das auch. Aber ich glaube, vielleicht hatte ich das auch geschützt ein bisschen, wollte ich jetzt damit
diese
sagen.
Diese Naivität, weißt du? Ich glaube wirklich, das ist manchmal dieser Welpenschutz, dass man es gar nicht sieht und deswegen kommt man vielleicht auch ganz gut durch. Aber ich habe auch das Gefühl jetzt im Nachhinein, dass natürlich schwarze Freunde von mir anders immer so bald, ne, wie du sagst, man betritt den Raum und dann ist da gleich so eine Art Aggressivität da, wenn man als Frau, als schwarze Frau immer dieses Exotenproblem hat, dass, ich sag mal so Exotentrophäe so, ne? Also
dieses sexistischen, exotisierenden Müll um die Ohren.
Und dass man das eher am Hals hat, ne? Was genauso nervig ist, aber natürlich jetzt erstmal keine physische Bedrohung war, jetzt zumindest bei mir nicht.
Ja, krass. Ich kriege bei der Vorstellung Rostock und Fußballstadion, da kriege ich wirklich, also ich kriege da richtig Angst. Also ich kriege da wirklich Angst und aber das liegt vielleicht auch nochmal mit da dran, weil ich ja auch im Osten groß geworden bin. Weißt du, das ist auch nochmal, und wenn ich jetzt irgendwie nach Leipzig fahre und so, ich weiß, es gibt bestimmte Kontexte, da gehe ich einfach nicht hin. Oder da habe ich einfach totale Angst.
Ja. Aber das ist auch wirklich so krass, muss ich sagen, dass unter anderem tatsächlich auch durch die Lektüre deines Buches, dass einem, also wie man das selber so immer hingenommen hat als Normalität, also dass das Leben so ist. Also ich habe das ja nie in Frage gestellt, dass ich sage, möchte ich jetzt in Brandenburg an Badesee fahren oder so, ne?
Ja.
Das war immer so, wo ich dachte, das mache ich halt nicht, weil ich keinen Bock auf Stress habe. Aber dass andere Leute überhaupt nicht drüber nachdenken müssen, das ist mir wirklich auch erst seit ein paar Jahren so in der Form bewusst, ne? Also dass man diese Einschränkungen hat und die so hinnimmt, als wäre es Gott gegeben, ne?
Ja, diese Auseinandersetzung ist ja für weiße Menschen anders als für schwarze Menschen, People of Color. Und ich glaube, für schwarze Menschen ist das eben das, was du jetzt gerade beschreibst, eine der größten, sehr schmerzlichen Erkenntnisse ja auch. Und ich muss da immer dran denken. Ich habe selber auch so einen Post gemacht und dann, ich hatte eine Inspiration. Es gab mal einen Post auf Insta, wo eine Frau gesagt hat, stellt euch mal vor, liebe Frauen, was würdet ihr machen, wenn es die nächsten 24 Stunden keine Männer gibt? Und die Banalität der Aussagen hat mich so, also die ging mir so unter die Haut, ne? Also sowas wie, abends joggen gehen. Und ich dachte so, ja, natürlich. Oder keine Ahnung, mal kein BH tragen und irgendwie einfach sein so.
Ich habe das auch gelesen. So, ich fand das auch mit den Freundinnen quasi oben ohne nackt quasi durch die Stadt rennen. So, das habe ich auch gelesen, da hatte ich so Wahnsinn. Ne? So.
Aber die meisten Sachen waren so ganz normale Sachen, wo aber klar ist, die mache ich natürlich, mache ich die nicht. Ja. So. Aber wie krass wäre das, wenn das einfach gehen würde? So, ne? Also oben ohne ist ja auch so ein totales Thema. Also im Park irgendwie ein Mann, der sich das einfach ausziehen kann. Und und das habe ich auch mal gemacht zum Thema Schwarzsein. Was würdet ihr machen, wenn es Rassismus morgen nicht mehr gäbe? Und die Antworten darunter, ich habe geheult. Ne? Also weil das auch alles so kleine Sachen. Ich würde nach Brandenburg, ich würde mal mit der Regionalbahn fahren. Ich würde mal, keine Ahnung, ich müsste mit meinem Kind nicht jeden Tag Angst haben, wenn er von der Schule... Also diese ganzen Sachen. Ja. Ich möchte jetzt zu GZSZ. Also GZSZ oder auch gute Zeiten, schlechte Zeiten genannt, war mein Guilty Pleasure zusammen mit meiner Mama in meiner Teenie-Zeit. Wir haben das gebinged ohne Ende. Ich habe auch eine Vorstellung davon. Ich weiß genau, wie wir das gemacht haben. Wir haben Spaghetti gekocht. Also meine Mutter war damals nicht jetzt die krasse Köchin. Und ich auch nicht. Wir haben gegessen Spaghetti mit Ketchup und fanden es total cool. Und Maggi. Und dann haben wir uns das gemütlich gemacht. Abends vor so einem ganz tiny Fernseher. Der Fernseher war, DIN A5 groß oder so. Richtig tiny. Und haben GZSZ geguckt. Und jetzt sitzt du mir gegenüber, die das mitproduziert hat. Ich find's einfach so funny. Erzähl mal, wie bist du? Du hast ja schon ein bisschen eine Anekdote davon jetzt erzählt, aber wie bist du da reingekommen? Ja, wie war das so?
Ja, es sind ja oft echt so diese Zufälle, ne? Also ich wollte ja eigentlich, habe ich vorhin kurz gesagt, ich habe ja Publizistik studiert, ich wollte ja Journalistin werden. Das war zumindest der Plan. Und kam dann 1990 nach Berlin und habe an der FU studiert, habe Italienistik studiert, auch weil ich ein Jahr vorher in Italien gelebt hatte. Okay, und dann war in der Uni so ein Aushang, wirklich so ganz klassisch am schwarzen Brett. Bei RTL suchen sie Volontäre fürs Lektorat. Und habe ich gedacht, sehr interessant. Das ist in Köln, meine Eltern wohnen in der Nähe von Düsseldorf, das ist ja alles nicht so weit. Vielleicht mache ich das in den Semesterferien. Und dann habe ich mich da beworben. Und dann haben die auch relativ schnell zugesagt, dass ich das machen kann und riefen dann aber an. Und ich dachte, oh Gott, jetzt sagen sie gleich wieder ab. Nein, du kommst doch aus Berlin und du hast doch auch schon mal so Jugendsendungen gemacht. Ich hatte schon mal so für 1199, das ist ja dieser ehemalige Ostsender, da wirst du wahrscheinlich zu jung für.
Ja, ja, genau.
Den gab es kurz nach der Wende noch ein bisschen. Das war so das Jugendmagazin im Osten. Und da hatte ich tatsächlich, weil ich auch über ein Praktikum mal reingekommen war und habe dann einige Beiträge gemacht, über KISS FM damals und solche Sachen oder habe Take That interviewt und so. Das war also ganz
nicht
aufregend in den 90ern. Ja,
also
ganz
das
aufregend.
Ist Next Level. Für alle 90er-Kids ist das. Obwohl ich mehr New Kids on, wie heißen sie? Backstreet Boys.
Backstreet Boys, die kam ein bisschen später, glaube ich.
Ja,
ne?
genau. Und New Kids on the Block davor. Take That nicht so, aber trotzdem, Next Level, meine Liebe.
Nee, das war sehr abgefahren und das habe ich dann damals gemacht, so auch war ich ja wie gesagt Studentin noch. Und dann meinten die, ja, du machst ja auch sowas da mit Jugend und so und möchtest du vielleicht Redakteurin werden von GZSZ? Und ich so, was ist Redakteurin? Was genau ist GZSZ? Also ich hatte überhaupt keine Ahnung. Dachte mir, okay, wie sagt man, fake it till you make it. Und dann haben die mich irgendwie drei Wochen durchgeschoben bei Unter uns. Das war damals das andere Programm, neu war.
Stimmt.
Und da bin ich sozusagen einmal mit der Redakteurin da vor Ort mitgelaufen und da musste man halt die Drehbücher lesen und dann bewerten oder sagen, was man verändern soll und so. Und ich meine, wie gesagt, ich hatte von der Fiction null Ahnung, man muss es ganz ehrlich sagen. Und dann haben die mich ausgesetzt. Damals in Tempelhof saßen die ja noch am Anfang, bevor die da nach Babelsberg gezogen sind, die Produktion. Und die saßen da damals gegenüber von dieser Balsen-Keksfabrik. Da roch es immer sehr lecker.
Ja.
Sehr verführerisch. Genau, und dann habe ich da irgendwie mit Anfang 20 als Redakteurin gearbeitet. Und ich hatte wirklich das Glück, dass die Produktion damals Grandi Ufa, das war ja sozusagen so ein Merger zwischen der Grandi, dieser australischen Firma, die Neighbors und all diese ganzen Sachen in Australien schon sehr erfolgreich produziert hatten. Und der Ufa, das war sozusagen diese Firma. Und die hatten halt, was wirklich ganz toll war, es gab einen Executive Producer in Australien, der das auch schon in Australien produziert hatte. Und der war Anfang der 90er nach Deutschland gekommen, sprach also sehr schlechtes Deutsch und musste jetzt Leute finden, die eine Daily Soap machen wollten. Und das war ja die erste Daily Soap in Deutschland. Das hat ja, gab es ja vorher nicht.
GZSZ, ne?
GZSZ, ja, ne? Ja, ja. Mhm. Und es war so, dass natürlich auch viele Schauspieler hatten da so ein bisschen Dünkel. Die fanden das alle total igitt. Was soll denn das und so? Und aber er hat das dann irgendwie Ed Prelinsky zusammengestellt und der hatte einfach auch, also hatte mich so ein bisschen unter seine Fittiche genommen, muss ich sagen. Die hätten mich ja knallhart da auflaufen lassen können, weil ich einfach keine Ahnung hatte. Mhm, die haben mich wirklich mit ausgebildet, muss man sagen. Ne? Und ich glaube, ich hatte einfach, ich meine, ich mochte Geschichten immer schon gerne, wollte halt nicht fiktionale Geschichten erzählen und war dann bei der Fiction gelandet und hatte da echt einen großen Spaß dran, auch das so mitzugestalten. Und als Redakteur ist man, muss man ja ganz ehrlich sagen, die Arbeit macht natürlich die Produktionsfirma, die haben...
Genau, was genau ist denn da deine Arbeit?
Also als Redakteur bist du sozusagen der Abgesandte des Senders, der die Bücher mit bespricht. Ne? Also die stellen auch erstmal sozusagen vor, was wollen wir in den nächsten Wochen, Monaten erzählen. Dann wird das runtergebrochen in so Outlines. Dann gibt es die Drehbücher und dann gibt es eben die Bildabnahmen. Ne? Also wo die dann sozusagen die Folgen, die 5 Folgen, die dann da meistens in einer Woche gedreht wurden, ich glaube, heute zur Tag ist das sogar schon mehr, das ist ja bei mir nun echt schon ein paar Tage auch her, die dann sozusagen mit dem Sender abgenommen werden. Da sitzt dann der Produzent, der Regisseur und so, ne, vielleicht auch einer von den Autoren und dann bespricht man das. Also man hat schon einigermaßen Macht, sag ich mal, was mir nicht bewusst war. Und kann sozusagen auch Einfluss auf das Produkt nehmen. Ne? Man ist natürlich auch bei Castings mit dabei und so. Ich hatte natürlich noch eine Chefin in Köln bei RTL vor Ort, mit der ich mich immer abgesprochen habe. Ich war sozusagen der verlängerte Arm dann hier vor Ort in Berlin. Aber das war eine tolle Zeit.
Die haben echt jeden Tag eine Folge gedreht?
Mhm.
Ach, Wahnsinn.
Das ist echt krass. Also ich muss auch sagen, nach wie vor, das ist so eine super Schule gewesen. Mhm. Und ich kenne ja einige noch Autoren oder Regisseure aus der Zeit damals, auch Schauspieler. Ich meine, Alexandra Neldl hat ihren ersten Auftritt da gehabt.
Ja,
ne?
Ja, also, total, genau.
Das ist wirklich total lustig.
Oh Mann, und wie hieß der eine, den natürlich alle verknallt waren, mit den Haaren? Oh, jetzt habe ich vergessen.
Mit den langen Haaren?
Ja, der hatte so...
Ja, ich komme gleich... Warte mal, wie hieß denn der Rollenname noch?
Ich weiß aber nicht mehr.
Nico von, ich glaube, Wiemershausen oder so ähnlich. Ist jetzt gemein, wenn die Leute mich hören, die GZSZ-Fans sind. Aber ja, Nico hieß er auf jeden Fall. Ganz toller Schauspieler auch, genau.
Ja, ja. Und dann Gerner gab es ja diesen...
Joe Gerner.
Ja, Joe Gerner. Und dann gab es immer Wolfgang so eine Barrow. Sache, die so gemacht wurde, bei so einem Szenencut. Ich weiß nicht, ob ich das gut beschreiben kann, aber das, also wenn die Szene quasi schon am Ende war, gab es immer so ein, wie so ein Tick zu lang, dass die Kamera da drauf gezoomt hat, auf das Gesicht. Weißt du, so, ich bin jetzt erschrocken. Und dann kommt so die Person so ganz lange erschrocken und es fadet so ganz lange so aus. Ist das eine bestimmte Technik, die ich nur, also nee, natürlich habe ich die nur, nicht nur da gesehen, aber die war speziell bei GZSZ. Habe ich dieses erste Mal gesehen.
Also ich glaube, das ist wirklich sehr Daily Soap spezifisch. Ja, ja, ich vermute mal, dass die Kollegen in Australien das auch so gemacht haben.
Ja,
ich weiß gar nicht, ob die das heutzutage noch so machen.
Nee,
das ist ja,
ich glaube nicht.
Das war so am Anfang immer dieses, oh Gott, was passiert? Und dann zoomt man auf das Gesicht und nimmt die Reaktion noch mit. Ne?
Bei US-amerikanischen, also bei Dallas und so gab es das auch.
Ja, oder dieses Unter der Sonne Kaliforniens und so, diese ganzen Sachen. Ne? Also das,
aber das weiß ich noch, wieder so ganz dramatisch. Und dann der Blick.
Ja.
Oh mein Gott. Ja, funny. Ach, und wo hat es dich denn danach hin verschlagen? Also du hast da, wie lange warst du bei GZSZ? Ach,
ich glaube, da war ich 4 Jahre oder so schon.
Ah, ja.
Und bin dann tatsächlich von RTL 2 abgeworben worden. Die haben eine eigene Soap damals auch gelauncht. Und das fand ich natürlich auch total spannend, jetzt mal für einen anderen Arbeitgeber zu arbeiten. Das ging dann ein Jahr. Danach sind wir leider abgesetzt worden bei RTL 2. Die haben damals tatsächlich noch richtig Fiction gemacht. Also das machen die ja in dem Sinne heutzutage leider nicht mehr. Und bin danach zu einer Produktionsfirma tatsächlich gegangen, weil ich das auch echt spannend fand, mal jetzt die Seiten zu wechseln. Weil man als Redakteur tatsächlich ja immer nicht wirklich so Teil des ganzen Teams ist. Ne? Das Team ist vor Ort, ist die Produktion und man kommt ein bisschen dann doch von außen ran. Und ich fand das interessant, wirklich mal das Handwerk auch nochmal besser zu lernen. Ja. Und da war ich damals bei Ziegler Film und habe da als Junior Producer angefangen.
Spannend. Und du hast dann auch deine eigene Firma gegründet, ne? Die Good Friends, also zusammen mit einem...
Mit einem Kollegen, genau, dem Moritz Grüben. Ich war vorher 11 Jahre tatsächlich bei der Neuen Deutschen Filmgesellschaft. Da habe ich das Berliner Büro geleitet und war auch Head of Development und als Produzentin gearbeitet, auch Serien und Filme produziert. Und ich muss sagen, in den 11 Jahren, das war auch echt eine gute Zeit. Da habe ich auch geheiratet, habe 2 Kinder bekommen. Und es war natürlich auch toll, da so einen festen Job zu haben. Aber dann habe ich irgendwann auch gedacht, Mensch, irgendwie, vielleicht ist es nochmal an der Zeit, auch nochmal zu wechseln. Mhm. Und da kam dieses Angebot, das mir gemacht wurde, ob ich diese Firma zusammen mit dem Moritz gründen wollte, mit der Beta Film zusammen, was ein sehr, sehr großer Vertrieb ist, die sozusagen, also wir gehörten auch der Firma, der großen Firma. Und insofern war das Risiko nicht so groß, muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Ne?
Ja, ja.
Die haben uns wirklich große Freiheiten gegeben und wir haben einfach auch Glück gehabt, aber vielleicht waren wir auch ein bisschen gut, weil wir haben eine ganz tolle Serie produziert. Uns ist ein ganz toller Autor sozusagen über den Weg gelaufen, der Benjamin Gutsche. Und der hat uns einen Stoff angeboten für Artus Gesetz, für eine Serie. Und die haben wir dann tatsächlich auch, das war so die Zeit dann 2015, 2016, als die Streaming-Services nach Deutschland gekommen sind. Und Netflix suchte so das erste Projekt und alle waren wahnsinnig aufgeregt. Oh Gott, wer schafft es? Wer verkauft was an Netflix? Und mit denen haben wir natürlich auch gesprochen und wir haben so mit Sky gesprochen und damals eben auch mit TNT. Das ist dieser kleine Sender, der in Deutschland ja über Sky empfangbar ist. Und die fanden unsere Idee toll und das ist eine sehr, sehr schwarze Komödie gewesen. Also eher so Richtung Fargo, wenn man es mal so ein bisschen einordnen wollen würde. Und das ist ein ganz großer Erfolg geworden und das war natürlich toll für uns als so eine Mini-Firma, die sich gerade gegründet hatte, ne? So eine Two-Man-Show. Wir hatten dann natürlich später auch noch weitere Mitarbeiter, aber das war wirklich ganz toll für uns.
Werbung. Diese Folge To Podcast wird unterstützt von Einhorn Products.
Ich habe mir, liegt eine Frage auf der Zunge, aber wir sprechen jetzt, du bist ja jetzt wieder bei der UFA und auch schon eine Weile wieder, ne?
2 Jahre jetzt.
Okay. Und ich habe ja da die Keynote gehalten und dann habe ich ja so ein bisschen provokativ die These aufgestellt, dass aus meiner Perspektive die deutsche Filmlandschaft Lichtjahre, habe ich gesagt, oder eben auch nicht gesagt, entfernt ist von einem diskriminierungskritischen Ansatz. Und jetzt wäre meine Frage, wie siehst du die deutsche Filmlandschaft in Bezug auf das Thema Diversität, vor allen Dingen Rassismuskritik? Was wäre so dein Blick von innen heraus, oben rauf?
Also ich finde, das hast du schon relativ gut auf den Punkt gebracht bei der Keynote-Lichtjahre. Ja, das Problem ist einfach, und auch da muss ich sagen, gab es für mich auch so einen Moment, dass ich vorher, wahrscheinlich 4 Jahre ist das schon her, mal von einer jungen Produktionsstudentin angesprochen wurde, beziehungsweise angeschrieben wurde, die gesagt hat, Mensch, ich studiere hier in Hamburg und ich wollte dich fragen, ob du meine Mentorin werden möchtest. Mhm. Und ich war total geflattert natürlich und habe dann auch gesagt, sag mal, aber warum ich denn? Und dann hat sie gesagt, ja, du bist ja die einzige schwarze Produzentin in Deutschland, die Fiction macht. Und ich so, echt jetzt? Also ich hatte mir wirklich bis dato noch nicht mal einen Gedanken drüber gemacht, dass das so ist und dachte dann so, das geht ja gar nicht, das ist ja total krass. Und
aber das bist du, ne?
Das bin ich tatsächlich. Also ich glaube, also so als Produzentin, die jetzt in dem Bereich relativ erfolgreich arbeite, ich arbeite das ja nun auch schon seit über 20 Jahren jetzt, muss man sagen, bin ich wirklich die Einzige. Ja. Und also die einzige Frau sowieso, aber ich kenne jetzt auch noch nicht mal einen POC-Produzenten, ne? Also wo man sagt, also auch die Männer, wo sind sie, die da
aber wie du so sagst, ne? Die einzige Frau sowieso, aber das ist ja auch krass. Also
das ist total krass eigentlich. Ja. Ne? Und ich war dann wirklich so überrascht auch, dass ich mich natürlich auch wirklich mal ein bisschen mehr mit der Materie beschäftigt habe und gedacht habe, wo sind denn die Leute überhaupt? Und habe ich mich auch genügend bemüht, ne, POC selber zu unterstützen, eine Rampe zu geben und so. Und ich muss natürlich sagen, dass ich so gefühlt jetzt in meiner Karriere an so einem Punkt bin, wo ich natürlich auch einen Track Record habe, wo einen Leute auch vielleicht mehr zuhören, wo man die Chance hat, auch mit Entscheidern zu sprechen. Ja. Und das ist natürlich eine gute Chance, wo ich gedacht habe, es geht ja hier nicht nur um mich, sondern es geht ja um die nachfolgenden Generationen. Und wenn ich gucke, und es hat sich ja immer noch nicht verbessert, es gibt ja nicht mehr von uns, ne? Da muss man aktiv was für tun. Also ich glaube auch, das ist wahrscheinlich ähnlich wie mit der Genderfrage. Von alleine wird da nichts passieren. Ne?
Und ja, absolut. Und was hältst du von dem immer wieder aufkommenden Argument, das deutsche Publikum sei noch nicht bereit für bestimmte Inhalte. Ne? Also das höre ich immer wieder, wenn ich irgendwie gefragt werde, so, hey, was könnte man denn in Filmen und so vermitteln und so weiter. Und ich denke immer so, Film hat so eine große Verantwortung, aber es macht ja auch Spaß. Also es wäre auch so eine große Chance, ne? Nicht nur Verantwortung, sondern auch Chance, Serien in Filmen, weil so viele Menschen das konsumieren, da Themen zu setzen. Und oft ist die Antwort darauf eben, ja, das deutsche Publikum will das nicht. Die sind nicht bereit. Da ist erstmal die Frage, wer ist das deutsche Publikum? Aber genau, was wäre deine, wie stehst du dazu, dass man irgendwie Inhalte auch setzen kann und nicht immer nur...
Ich glaube, dass es ein totales Totschlagargument ist und das macht überhaupt gar keinen Sinn, weil A, wissen wir, dass natürlich die deutsche Bevölkerung schon anders aussieht als noch in den 60er Jahren. Ne? Also jeder vierte Deutsche hat eine internationale Geschichte, Tendenz extrem steigend bei den Jüngeren, sonst glaube ich jetzt schon 60%. Also es macht überhaupt gar keinen Sinn und die gucken ja auch gerade überhaupt nicht mehr lineares Fernsehen, weil sie sich selber nicht wiederfinden. Ja. Und die verlieren das Publikum, ne? Und ich glaube, das ist wirklich auch ein Problem tatsächlich auf dieser Entscheiderebene, weil auch in den meisten Sendern, die ich kenne, oder auch selbst bei den Plattformen, es sind meistens weiße ältere Männer, absolut, die auch den gleichen soziokulturellen Background haben. Genau. Da fängt es ja auch schon an, ne? Ja. Die kommen alle aus gutem Hause und ne, alle sind irgendwie studiert und so. Wo sind die Leute, die eine ganz andere Geschichte haben? Mhm. Und dadurch glaube ich einfach, das ist sehr menschlich, irgendwie, die heiern vielleicht auch die Leute, die so ein bisschen ticken, wie sie selbst sind. Klar. Die bestellen die Geschichten, die ihren Erfahrungshorizont widerspiegeln und so. Und da kommt eben, da wird nichts durchmischt. Und ich muss sagen, in deutschen Redaktionen, also ich kenne ein paar POC, das sind dann RedakteurInnen, aber ich kenne keinen in einer wirklich Executive-Position, Entscheider-Position im deutschen Fernsehen, der POC ist. Ja. Und ich glaube, das ist einfach das, was wir sehen. Also durch dieses Nadelöhr muss man durch. Und wenn die das nicht bestellen wollen, dann bestellen die das halt nicht. Ne? Ja. Jetzt ist der Druck mittlerweile aber so groß und da hilft uns tatsächlich das Streaming-Angebot, dass man eben sieht, ach, guck doch mal, die Deutschen schauen ja sehr wohl Serien oder Filme, wo nicht alle nur weiß sind. Ne? Also und auch wo andere Geschichten erzählt werden. Ne? Also da, wo wirklich ja verschiedene Geschichten erzählt werden. Und das funktioniert. Und diese Auftraggeber verlangen das auch von uns. Also wenn wir jetzt auch als Produzenten zu Netflix oder ne, Disney oder wem auch immer gehen, die sagen ja so, okay, wie ist euer Team aufgestellt? Wie wollt ihr besetzen? Absolut. Und dieser Druck sozusagen weitet sich auch auf die natürlich etablierten Anbieter aus und die müssen reagieren.
Ja. Ja, das ist meine Vermutung, weil also wir arbeiten hier unter anderem auch zum Beispiel mit Netflix und haben da Workshops gemacht und ich habe auch zum Beispiel mit der Diversity CEO, die dann in LA sitzt, konferiert und gesprochen und so. Und das ist schon ein anderes Klima. Ne? Also wir sprechen eine andere Sprache und da, ich will nicht sagen, dass da alles perfekt ist. Natürlich ist in der deutschen Redaktion ist die auch noch mehrheitlich weiß und so weiter und so fort. Aber ich merke, dass einfach bestimmte Visionen und bestimmte Dinge, die dort passieren, einfach ganz anders gesetzt. Und wir fangen an einer anderen Stelle dieses Gespräch an. Ne? Ich will jetzt nicht...
Man will es nicht sozusagen, also ich glaube...
Ich will es nicht gegeneinander aufrechnen, aber ich merke das einfach in den Gesprächen. Und
ich glaube einfach, wenn du für ein amerikanisches Unternehmen arbeitest, ist das einfach, das ist State of the Art. Das ist das, was erwartet wird, dass es so ist. Und ich glaube, ich habe eher manchmal das Gefühl, dass die auch ein bisschen frustriert sind mit uns in Deutschland.
Absolut.
Weil sie das Gefühl haben, wo sind denn die Stoffe und warum passiert denn da nichts? Und man hört dann immer nur, ach, die Leute gibt's nicht, was natürlich auch totaler Quatsch ist.
Ja.
Also ich glaube, da muss man wirklich sich einfach ein bisschen bemühen und die extra Meile auch gehen, ne? Weil man das einfach die letzten 20, 30 Jahre verschlafen hat. Ne? Ja. Und weißt du, was mich so auch... So wütend macht manchmal ist, weil diese Bilder, wir haben so eine Verantwortung als visuelle Storyteller. Da, diese Bilder, die wir zeigen, beeinflussen die Leute. Und ich werde ja nicht müde zu wiederholen, dass es wirklich Erhebungen gibt, die sagen, Leute, die viel Krimis gucken, glauben, dass die Kriminalität auf der Straße viel höher ist. Leute, die viel Ärzte-Serien gucken, glauben, dass Ärzte Götter in Weiß sind und dass alles gut werden wird. Mhm. Leute, die sehen, dass Schwarze immer Drogendealer sind, was denken die wohl?
Ja.
Warum hält die Oma ihre Handtasche fest, wenn der schwarze junge Mann einfach in die Straßenbahn steigt? Und wenn wir diese Bilder verändern können, also das ist ja schon der erste Schritt und das ist ja total einfach. Man kann ja wirklich die Besetzung ganz anders gestalten. Und das passiert ja jetzt langsam, wir sehen es ja gerade in den Besetzungen. Aber zusätzlich, was ich noch viel wichtiger finde, ist, wer sind die Autoren, die Geschichten schreiben? Wir haben jetzt jahrzehntelang gesehen, deutsche Familiengeschichten, die halt rein weiß-deutsch sind. Dann gibt es vielleicht eine Patchwork-Familie oder es gab, wie lange ist das her, wahrscheinlich auch schon 15 Jahre, Türkisch für Anfänger.
Seit ich habe das letztens mal wieder geguckt und ich fand das damals so innovativ und toll. Und jetzt habe ich es geguckt und da habe echt Cringe-Momente. Dachte so, oh Gott, das ist ganz schlimm. Also ich fand ganz viele
Wahnsinn,
Sachen
wie sich der Diskurs so verändert hat auch. Ne? Ja. Also, aber ich glaube auch, da alleine das, dass man sagt, ja, da gibt es diese ganzen Geschichten, die sind überhaupt noch nicht erzählt worden. Und die sind doch auch deutsch.
Genau.
Ne? Also es ist so eine Bereicherung eigentlich des Spektrums. Das heißt ja jetzt nicht, jetzt darf man alles andere nicht mehr machen. Das ist natürlich auch mal dieses Argument, wo ich denke, es ist ja totaler Quatsch. Wir haben einfach noch more spice. Es ist noch mehr da von dem, was wir noch gar nicht, den Schatz haben wir noch gar nicht gehoben. Ne?
Was glaubst du, wären so die ersten zwei Sachen, wenn du jetzt bestimmen könntest über die deutsche Filmlandschaft komplett? was sind die ersten zwei Sachen, die du machen würdest, um die Barrieren niedriger zu halten? Also warum sind nicht mehr schwarze Menschen in den EntscheiderInnen-Spaces? Oder was braucht es damit?
Na, ich glaube, es braucht Role Models, ne? Dass man sieht, dass überhaupt, also dass da ein Platz ist für mich, dass ich weiß, wieso soll ich das nicht werden. Also, ne, aber es gibt ja niemanden, den man sieht. Man sieht ja meistens, also auch wenn man so Bilder sieht von, ich sag jetzt böse, ne, von ARD oder ZDF, da sitzen ja dann meistens weiße ältere Herren mit irgendwie Anzügen und da ist noch nicht mal eine Frau mit dabei, ne? Also, wo man sich schon als Frau fragen muss, kann ich da überhaupt Senderchefin werden oder so. Ja. Also ich glaube, das würde ich verändern, aber ich glaube tatsächlich, was ich wahnsinnig gerne machen würde, da weiß ich noch nicht, wie ich auf den Berg raufkomme. Ich glaube einfach, wir müssen bessere Ausbildungsprogramme auch machen. Ja. Weil ich habe zum Beispiel auch jetzt mal Kontakt gesucht. Es gibt eine BPOC-Gruppe in München an der HFF. Die hatte ich gesehen, was sie auf Insta machen und Titel, Thesen, Temperamente, hatte so einen coolen Beitrag über die gemacht, habe ich die mal angeschrieben und habe mich mal mit denen sozusagen virtuell getroffen und dachte auch, wie cool, dass es euch gibt. Und die haben auch gesagt, naja, wir machen das auch schon, weil wir das Gefühl haben, wir brauchen unseren geschützten Raum hier, weil an der Uni auch überhaupt keine Lehrenden sind, die POC sind. Also da setzt sich das Problem ja auch schon wieder weiter fort. Und dass man wirklich überlegt, glaube ich, so spezielle Programme zu machen. Weil es gibt zum Beispiel jetzt, das hatte ich auch gesehen, das hat die Anne Mensa gemacht, denke ich, die war früher bei Sky, ist jetzt bei Netflix eine Executive. Und die hat ein Programm, ich glaube, weil sie halt bei beiden Sendern gearbeitet hat, was sozusagen ein Ausbildungsprogramm ist für wirklich marginalisierte Gruppen. Ja. Also ganz speziell, die kriegen auch Geld und ich glaube, das ist auch wichtig. Das kann jetzt auch nicht so, die Leute müssen sich das leisten können.
Ja.
Viele Leute können sich ja auch gar nicht leisten, an so eine Filmhochschule zu gehen, weil sie das Geld nicht haben, ne?
Ja, es braucht so Stipendien.
Dass es Stipendien gibt und dass die begleitet werden, auch von einem Profi. Und dass man dann guckt, macht ja Netflix, glaube ich, auch, zumindest in US, dass die Leute dann in die Arbeit kommen in den Produktionen. Ja. Also ich glaube, das müsste der Weg sein.
Ja.
Weil das Talent haben wir, die Leute sind da.
Genau, ja. Und es braucht halt Raum, diese Geschichten erzählen zu können und auch gehört zu werden und irgendwie unterstützt und supportet, auf jeden Fall.
Und vor allen Dingen auch nicht nur, und so als letztes dazu noch, das sind ja auch nicht nur die AutorInnen oder RegisseurInnen, es sind ja auch tatsächlich, wer ist die Kameraleute, die, weiß ich nicht, wer sind die EditorInnen, wer sind die, die Grip machen, also ne, die ganze Bandbreite an Leuten, wie Ava DuVernay, wie heißt noch dieses tolle Programm, was sie, also ich glaube, die hat ja so eine Website jetzt, wo sich alle Leute einschreiben können.
Ach so,
ne?
Echt? Weiß ich gar nicht.
Ich habe den Namen leider vergessen. Ich glaube, Arri oder so heißen die. Und das ist eine ganz große Initiative, die, glaube ich, auch von verschiedenen Sendern da unterstützt wird, wo wirklich alle POC sozusagen da reingehen können und du kannst die finden. Weil es
so heißt eine Art Datenbank.
So eine Datenbank, genau.
Toll.
Und ganz professionell aufgebaut, sieht super aus. Ich war schon mal drauf, weil ich das natürlich spannend fand. Und dass man das hat und sagt, okay, welche Leute haben wir denn hier? Also es gibt keine Ausreden mehr zu sagen, ich arbeite immer nur mit denen, die ich eh schon kenne. Ne?
Ja, klasse. Ja, super. Und ich meine, das schließt sich ja das nächste Thema einfach perfekt an. Und zwar hast du produziert eine Serie, die gerade auf ARD Mediathek sehr stark auch geguckt wird. Ich habe sie auch schon geschaut und viele, die ich kenne, haben sie geschaut. Und sie heißt All You Need.
Ja.
Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu.
Dankeschön.
Ich finde, also in Anbetracht dessen, was wir gerade diskutiert haben, ist das auf jeden Fall eine super progressive Serie. Und die ist super toll gemacht. Und was witzig ist, bevor ich dich natürlich jetzt einlade zu erzählen, wie es dazu gekommen, ich habe ganz viele Fragen. Ihr müsst die natürlich alle schauen, wenn ihr sie noch nicht geschaut habt. Ist, dass der Hauptdarsteller, Benito...
Benito Bause.
Genau, Bause, den Nachnamen wusste ich nicht. Wir waren hier vor, ich weiß nicht, einiger Zeit, vor Corona, standen wir vor unserem Atelier. Wir haben immer so ein Black Space, also wo junge schwarze Menschen kommen und Kunst machen. Und der lief vorbei und wir kannten uns nicht, ne? Und er guckt mich an und sagt, bist du Tupoka? Und ich so, ja. Und dann ist, oh mein Gott, Tupoka. Oh, und ich hab dein Buch. Und dann haben wir geredet. Ich so, oh, komm doch rein. Hi. Und er so, ich bin Schauspieler und so. Und er war gerade auf dem Weg zu so einer Audition. Und hier in Berlin. Und das war total schön, weil dann kurz, sonst haben wir uns connected und dann kurze Zeit später habe ich mitbekommen, dass du die Serie gemacht hast und dass er da der Protagonist ist. Und so schließt sich einfach dieser kleine Kreis.
Sollte
so
sein.
Sehr, 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 sehr berührend. Er ist ein ganz toller Mensch. Erzähl mir, wie kam die Idee des Projektes? Wie ist das entstanden? Worum geht's? Tell me.
Also in dem Fall tatsächlich kam das Projekt so ein bisschen zu mir, weil der Benjamin Gutsche, das ist der Autor, über den ich eben schon sprach, mit dem ich Arthurs Gesetz damals gemacht habe, der selber schwul ist, in Berlin lebt, wollte eine schwule Serie machen, wo er auch gesagt hat, also da auch Representation Zero. Ja. Er meinte so, er hat auch noch nie eine deutsche Serie gesehen, tatsächlich mit schwulen Protagonistinnen. Also das war mir auch ehrlich gesagt nicht klar bis zu dem Moment. Mhm. Und der Impuls kam in dem Fall tatsächlich von der ARD Die Ghetto. Aber auch da, ich sag Representation Matters, der Executive der ARD Die Ghetto, der es beauftragt hat, ist selber schwul. Und der wollte diese Serie machen. Und der hat sich tatsächlich auch, glaube ich, relativ weit aus dem Fenster gehängt im Sender und hat gesagt, wir machen das jetzt einfach. Ja. Und hatte Benjamin, er und ich, wir kannten uns schon über ein anderes Projekt und die haben mich dann halt gefragt, ob ich ihre Produzentin dafür sein wollte. Und dann habe ich gesagt, mache ich total gerne, weil Benjamin liebe und schätze ich, arbeite gerne kreativ mit ihm zusammen. Und man muss auch wirklich sagen, es war seine Idee, dass der Protagonist schwarz ist. Es kam nicht von mir. Ich sage okay. das nochmal ganz ehrlich. Und ich fand das wirklich super. Also wir haben uns auch sehr über diese Figur ausgetauscht natürlich. Es geht um, genau, um nochmal kurz zu sagen, worum es genau. überhaupt geht. Das sind vier schwule Männer in Berlin. Sozusagen der Ausgangspunkt ist, dass die beiden besten Freunde, die es da gibt. Der eine zieht aus, weil er zu seinem Freund ziehen will. Der ist 40, sehr spät erst geoutet und dessen erste Beziehung ist das mit Levo. Das ist ein Deutsch-Iraner. Mhm. Der Arash Marandi, der das gespielt hat, auch ganz toll. Diese Geschichte erzählen wir und Benito spielt bei uns den Vince, unsere Hauptfigur, der echt so ein bisschen so eine Lost Soul ist. Der hat sich noch nicht gefunden.
So cute.
Der treibt so ein bisschen rum und der lernt halt auch jemanden kennen und weiß immer noch nicht so richtig, ist das jetzt derjenige, is he the one oder nicht. Und wir versuchen natürlich auch so Themen wie Diskriminierung unterzubringen, aber mir war es natürlich auch wichtig, dass das nicht so in your face ist. Ne?
Ja.
Weil also mein Credo ist ja immer so, ich versuche ja die Leute dran zu kriegen oder mein Programm zu gucken, die es vielleicht sonst nicht geguckt hätten, weil ihnen das Thema nicht gefällt, sondern ich versuche gut zu unterhalten und wenn dann noch was mitgegeben wird, glaube ich einfach, dass das total gut funktionieren kann.
Ja.
Also ob das immer so perfekt gelingt, weiß ich nicht. Aber ich glaube, also wir haben zumindest den Versuch gemacht und wir haben tatsächlich dieses Thema, auch dass eben unsere Hauptfigur schwarz und schwul ist, dieses Thema Intersektionalität natürlich jetzt auch da besprochen. Also da gibt es auch eine Auseinandersetzung eben zwischen der Hauptfigur Vince, Benito Bause und Robby, gespielt von Frederic Brossier, der weiß es eben und gesagt hat, naja, jetzt ich war früher auch dick. Ne, was ist denn hier das Problem? Und der sagt, sag mal, geht's eigentlich noch?
Ja.
Und der sich nachher auch ein Buch kauft.
Da, 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 da.
Exit Racism. Da bin ich sehr froh und stolz, dass wir das einsetzen durften.
Oh Mann. Ja, also das ist wirklich, ich habe so viele Insta-Nachrichten bekommen. Und du hast es mir ja vorher schon eben, hab das ja auch angefragt, ob ihr das dürft, das Buch kurz zeigen. Und ich bin so stolz, dass es in der Serie,
Also wir waren geehrt, dass wir es nutzen durften und so.
Also dann ist es auf einer Ebene, weil ich war echt, bin total geflasht. Es ist auch eine schöne Szene, wo er das so aus der Tüte rausholt und dann so hält und so in die Kamera und man sieht das. Da ging es mir ganz warm, wurde es mir ganz warm. Ich finde, das funktioniert gut. Also die, ich bin ja auch total genervt von diesen Filmen, die so sagen, so, oh, wir haben ein Problem und das ist Rassismus und der arme von Rassismus Betroffene, dem geht's schlecht. Also so, ne, diese Narrative, die wir so oft auch, und die finden wir auch in Kinderbüchern und so, dem muss jetzt geholfen werden. Aber das, was ihr jetzt zeigt, ist irgendwie, also sind die Menschen, die ihr Leben leben wollen und die eben immer wieder im Alltag an irgendwie Rassismen stoßen, Mikroaggressionen erleben, Makroaggressionen erleben, weil es eben Teil ihres Lebens ist. Aber im Vordergrund steht irgendwie der Mensch und die Person. Das finde ich super. Da gibt es diese in der ersten Ich glaube, in der ersten Episode gibt es diese Referenz zu Get Out, da musste ich lachen.
Weil das wollte ich auch unbedingt drin lassen.
Das ist total cool, weil ich habe mich gefragt, wie viele Leute, ich weiß gar nicht, wie viele Menschen diesen Film gesehen haben, aber ich liebe diesen Film, der ist einfach total gut, Get Out. Und ja, das ist einfach eine gute Referenz, weil ich so schmunzeln musste und weil ich in dem Moment auch gedacht habe, deswegen funktioniert es auch gut, das wollte ich dir sagen, weil ich dann dachte, boah, der Film ist auch für mich, also die Serie ist auch für mich.
Ich habe das auch gedacht, also wir hatten das auch diskutiert. Ich habe gesagt, naja, also der es versteht, der hat Spaß dran und der es nicht versteht, genau, wird nicht abschalten. Also was soll's, ne? Also deswegen, also die meisten, die ich kenne, die Get Out auch kennen, fand es auch großartig.
Super. Ja, und es ist wirklich so, dass, ich guck mal, wie viele Witze und so weiter werden gemacht. Die Insider sind zwischen weißen Menschen, die ganz Normalität haben. Und also ich will jetzt nicht sagen, dass dieser Insider sich nur an weiße Menschen richtet, aber auch die Situation, in der das ja passiert, ist eine Situation, die alle schwarzen Menschen kennen. Und wenn du dann den Film noch geguckt hast, und dann ist es einfach, super.
Ein super, danke, Moment. Werde ich weitergeben an den Autor und Regisseur. Nee, ich glaube, was uns wirklich wichtig war, dass wir versucht haben, das nicht so, ne, in your face zu erzählen, aber trotzdem, dass man so sich wiedererkennen kann. Und ich fand es auch ganz lustig für mich als Erfahrung, weil ich bin natürlich nicht, also das heißt natürlich, ich bin nicht Mitglied der LGBTQI+-Community und war auch, ich sage immer, so ein bisschen so Gast auf dem Projekt, habe ich gesagt, weil ich kann bei bestimmten Sachen, konnte ich natürlich gut mitreden, auch so inhaltlich und so, ne, aber natürlich auch dramaturgisch. Aber zum Beispiel, wenn es um die Community geht, ne, diese Gay-Community, da habe ich auch gesagt, ich muss das nicht alles verstehen. Ne? Also da gibt es ja auch so Codes und Begriffe, klar, und so. Ja. Und deswegen schalte ich ja auch nicht ab. Da ist ja trotzdem was für mich dabei. Also ich glaube, was uns hoffentlich gelungen ist, dass es eine ziemlich universelle Geschichte geworden ist. Und wir merken auch so an den Zuschriften, dass es auf der einen Seite sehr gut in der Community angekommen ist, was uns natürlich sehr freut. Also das, dass die LGBTQI-Community gesagt hat, nee, das ist für uns und das wirkt jetzt nicht erfunden so. Mhm. Jetzt will uns hier nicht einer was von unserem Leben erzählen, der keine Ahnung hat. Auf der anderen Seite kenne ich auch total viele Frauen, die es gerne geguckt haben. Also die gesagt haben, super, also ich fühlte mich gut unterhalten und wie spannend und ich mag die alle und habe mit denen mitgefiebert. Mhm. Und das finde ich so ganz schön, dass das so vereinend eigentlich ist.
Ja.
Ne?
Ja, und man muss ja auch nicht, also ich habe jetzt gar nicht den Anspruch, dass ich in der Story mit allem und jedem connecten muss und mich selbst wiedererkennen muss. Es ist schön, wenn ich irgendwie ab und da mitgenommen werde, aber ich möchte ja auch Sachen neu lernen oder ich bin auch total neu. Also ne, es ist immer super, wenn es beides schafft, so ein Spiegel und ein Fenster, also
ja,
zu sein.
Ja, das ist schön gesagt, ja.
Und ja, was ich weiß ja nicht, wie es weitergeht. Aber ich fände es natürlich, also ich fände es schön, wenn vielleicht auch nochmal Frauen aus der LGBTQI-Community auftreten würden. Also es ist ja schon auch sehr männerlastig, cis-männerlastig, was total in Ordnung ist. Also ich will jetzt nicht gleich sagen, so, oh Gott, das muss jetzt alles in einem Projekt. Aber wenn ich jetzt mir sowas wünschen dürfte, dann fände ich es irgendwie super.
Das haben wir auch gehört. Ne? Das haben wir auch tatsächlich gespiegelt bekommen. Das finden wir auch total richtig. Also ich glaube auch immer so, wir haben ja auch gedacht, oh Gott, wir wollen so viel jetzt mit dieser ersten Staffel. Wie wollen wir, klar, das alles schaffen? Weil wir natürlich sind die erste Serie. Und wir haben gedacht, oh Gott, hoffentlich gehen wir damit nicht unter. Weil natürlich jeder jetzt denkt, oh, warum bin ich da nicht drin?
Absolut,
ne?
So. Genau.
Aber wir haben das total auf dem Schirm. Und wir haben jetzt die Bücher schon entwickelt für die zweite Staffel. Wir werden im August auch drehen. Freuen uns sehr. Casten auch gerade zwei neue Hauptrollen.
Ach, toll.
Und also wir freuen uns sehr darauf, dass wir die Geschichte von denen weitererzählen
können. Aber es geht noch weiter, weil ich will jetzt nicht spoilern. Aber das Ende ist schon heiß. Und ich würde schon gerne wissen, wie es weitergeht.
Ja,
weil,
sollst. Das war ein Cliffhanger, ne? Season-Finale.
Genau, also das will ich jetzt schon, wie geht's mit Vince weiter, wissen. Nee, das ist mir auch total klar. Also das ist dann natürlich, das kenne ich auch, dass es dann diese Überfrachtung an Erwartungen natürlich gibt, ne? Dass alle sagen, oh, endlich, und sich dann, was auch total verständlich ist.
Total verständlich.
Und gleichzeitig ist es natürlich aber auch nicht möglich, alles.
Aber man kann besser werden und es ist ja gut. Also wir haben uns ja wirklich auch sehr damit auseinandergesetzt und das Feedback angehört und haben ja auch tatsächlich viel Presse bekommen, was toll war und Fragen und so, wo man auch dachte, oh, alles klar, ja, hier müssen wir nochmal gucken und so. Nee, das war wirklich eine tolle Erfahrung.
Toll, ja, wenn ihr das so als Chance sehen kann, als wachsendes Projekt und Prozess, dann, also das ist doch toll. Mhm. Also
Klasse.
Wollt ihr, könnt ihr noch eine Anekdote mit Benito erzählen? Das war für mich auch so ein bisschen, also auch so eye-opening als Produzentin jetzt, weil, also ich bin immer sehr gerne beim Casting dabei, auch schon am Anfang, weil ich sitze dann so hinter der Kamera, ne? Also wir haben so einen Bildschirm und ich finde das auch immer nett, wenn man den Leuten erstmal Hallo sagt und die sind ja auch immer aufgeregt, ist ja klar, ist ja wie so eine Prüfungssituation. Ne? Und dass die auch wissen, hey, wer ist denn das überhaupt, wer verbirgt sich hinter diesem Projekt und so, dass man ein bisschen geredet hat und ich saß da, wie ich dann meistens sitze und dann sagte Benito nach dem Casting zu mir, Mensch, Nathalie, du weißt gar nicht, wie viel mir das bedeutet hat, dass du mit im Raum warst. Und ich so, Wahnsinn, ne? Also, und das hat mich so berührt in dem Moment, dass, ne, das, was das dann für einen Unterschied machen kann. Absolut. Und das hat mich total gefreut. Ja. Und dass ihm das auch so eine Sicherheit anscheinend gegeben hat, ne? Und dass es vielleicht Situationen gibt, ich bin nicht bei anderen Leuten im Casting, deswegen ich kann das nicht beurteilen. Ich mache das halt sowieso immer so. Aber dass das jetzt in dem für ihn so speziell nochmal was Positives war, das fand ich total schön.
Mit Sicherheit, also glaube ich sofort. Und kenne ich auch selber in vielen Orten. Und ich kenne das auch jetzt als, ich sage jetzt mal Chefin, ich habe ja auch Menschen eingestellt und so und weiß, habe dann im Nachhinein irgendwie Feedback bekommen über die Situation. Und das ist halt eine Situation, die die meisten schwarzen Menschen nicht haben, dass sie sich bei anderen schwarzen Menschen vorstellen oder da so in so einem Gespräch sind. Und das, ich glaube, das macht schon... Das macht auf jeden Fall was, wo du, weil irgendwie so ein gewisses Gefühl oder zumindest ja so eine gewisse Angst abfallen kann, so eine gewisse Sicherheit entsteht.
Ja, ich glaube auch diese Verbindung so, das ist dann schon was Besonderes. Also ich fand das auch wirklich toll, weil wir ihn auch sehr auch mit einbezogen haben, dann nochmal bei der Bucharbeit und nochmal auch seine Erfahrungen und so, ne? Also, dass das auch für ihn okay war, ne? Also, es war für uns total wichtig, weil er hält ja auch einen so einen Monolog diesem Freund gegenüber, als der diese bescheuerten Satz gebracht hat und der ihm erklärt, ne, ich bin nicht nur schwarz, sondern auch schwul. Da haben wir wirklich auch lange dran rumgefeilt, weil wir auch wollten, dass das akkurat ist, ne? Und da hat er sich, glaube ich, auch ganz wohl mitgefühlt dann, dass das für ihn auch okay war. Also der sollte ja nicht nur da irgendwelche Sätze aufsagen, die wir ihm vorlegen, sondern es war uns schon auch wichtig, dass er sich damit einbringen kann. Ne?
Ja, ja. Ich habe ja, es gab ja diese Serie Bridgerton, die ich so gebinged habe. Ja, genau, über Weihnachten habe ich die so gebinged und danach habe ich irgendwie, da gab es ja auch ganz viel Presse drumherum und da gab es auch dieses Thema, dass am Set bei den Intimszenen, ich habe jetzt den Namen vergessen, aber
Intimacy Coordinator heißt das.
Hattet ihr auch sowas?
Hatten wir tatsächlich.
Also, oder sowas, so einen Menschen, der das macht.
Fand ich auch total richtig und wichtig. Ich habe mal so einen ganz tollen Satz gehört von einer Schauspielerin, die sagte, naja, also wenn ich einen Stunt drehe, dann lassen die mich das ja auch nicht einfach so machen, sondern da gibt es einen Stunt-Koordinator. Ja. Und natürlich gibt es bei so einer Intimszene auch einen Intimacy-Coach. Und das ist jetzt auch nicht irgendwie nur eine blöde, neumodische Erfindung, sondern man hätte das ehrlich gesagt schon immer machen müssen, weil da ja auch eine Choreografie erarbeitet wird. Ne?
Ja.
Und wir haben ja auch wirklich sehr intime Szenen da, wo uns auch wichtig war, dass die Schauspieler sich wohlfühlen. Ich meine, bei solchen Szenen gibt es immer ein Closed Set. Ne? Da sind wirklich nur die Leute am Set, die auch wirklich da sein müssen, ne, Kamera, Regie und so und vielleicht noch Continuity, aber jeder, der nichts dazu suchen hat, dringend, der ist draußen, ne, damit da auch wirklich so eine Privatsphäre entstehen kann. Aber dieser Coach hat halt im Vorfeld schon mit beiden gearbeitet und mit dem Regisseur und hat gesagt, überlegt mal so, das sieht gut auch aus für die Kamera, fühlt ihr euch wohl damit oder wollt ihr es vielleicht anders machen und so. Man kann ja auch, wir haben auch die Szenen so geplant, dass die auch zum Beispiel direkt als erste Szene an dem Tag dann gedreht wurden, weil wir wussten ja auch, die werden auch nervös sein, ne? Dass sie nicht den ganzen Tag sich da durchzittern und dann drehen wir das zum Schluss, sondern dass sie das schon mal dann auch weg haben. So.
Ja, ja,
und wirklich, dass die sich einfach ein gutes Gefühl miteinander haben. Und das hat echt sehr, sehr gut funktioniert. Und ich glaube, man sieht es den Szenen auch an, weil es so eine Innigkeit hat, weil die sich wohlgefühlt haben miteinander. Und das war uns einfach wichtig. Ja. Ne?
Ich finde das super, dass es so jemanden gibt am Set. Also ich meine, es gibt ja auch gerade so in alten Filmen von früher, da gibt es ja auch viele Stories, die dann SchauspielerInnen erzählen, die einfach super problematisch sind.
Absolut.
Also mit Grenzüberschreitungen und allem. Und da wäre es total wichtig gewesen, jemanden dabei zu haben. Ich kann mir, also... Ne?
Absolut, nee, da legen wir auch in der Firma total großen Wert drauf. Also da gibt's auch tatsächlich jetzt immer so eine Ansprache vorher, bevor wir eine Produktion beginnen, an alle, wie wir damit umgehen. Es gibt auch Beauftragte, also ne, für so Antidiskriminierung, an jemanden, den man sich wenden kann und so. Also da finde ich, ist in den letzten Jahren schon ein bisschen was passiert. Also das Bewusstsein, dass das alles hier kein Kavaliersdelikt ist, wenn jetzt, keine Ahnung, da steht zwei küssen sich und der eine nimmt's ernster, als er müsste, ne? Mit der Kollegin oder so. Und dass man sagt, naja, soll man sich mal nicht so anstellen. Also die Zeiten sind vorbei. Ja, ne? Also das ist Zum Glück. Das gibt es nicht mehr, denke ich.
Ja. Was wäre dein Wunsch, wenn jetzt alle zuhören würden, die in der Filmbranche tätig sind? Was würdest du ihnen, was wäre dein Wunsch, was ist deine Vision für die deutsche Filmlandschaft? Big question, aber.
Mehr verschiedenen Erzählstimmen Raum zu geben, glaube ich. Also weil ich habe jetzt zum Beispiel auch gesprochen mit Sinti und Roma Pride. Das fand ich auch ganz interessant, weil das ja auch, also man merkt ja auch, wie in verschiedenen Gruppen Diskriminierung oder Rassismus ganz anders funktioniert.
Ja, absolut.
Und das ist ja schon auch nochmal wirklich krass und auch beängstigend, fand ich teilweise. Und dass man einfach sagt, Mensch, warum guckt man nicht noch mehr? Wo sind die Leute? Weil die gibt es ja.
Ja.
Und warum gibt man denen nicht den Raum? Und das wird so eine Bereicherung einfach sein. Und das, also das würde ich mir wirklich sehr wünschen, dass so eine Offenheit da ist. Und das auch nicht so als, ich sag mal, Pflicht zu sehen, ne, wo man denkt, so jetzt machen wir mal ein bisschen Diversity, machen da so einen Haken drunter.
Genau.
Sondern dass das ja eigentlich zum, also ich meine, als kreativer Mensch, als kreativer Produzent muss das ja ins Herz meiner Arbeit rutschen. Das muss ja, immer da sein, bei allem, was ich mache. Ich meine, ich muss mich ja selber auch überprüfen. Und also wir hatten es ganz lustig, wir hatten jetzt gerade so ein Drehbuchgespräch, da war dann irgendwie auch eine Szene, ach, da werden irgendwelche Leute überrascht. Und dann kam ein Ehepaar, hatten wir gesagt, und der Mann sagt dann erstmal, was ist denn da los? Dann sagte der Autor auch zu mir, sag mal, warum schreiben wir denn so einen Mist eigentlich? Warum kann die Frau nicht reinkommen? Die kann, der kann doch auch das Haus gehören und die überrascht da Leute und so. Ja, total richtig. Also man muss sich selber auch immer wieder überprüfen und sagen, wir haben alle den Unconscious Bias, da ist keiner von ausgeschlossen und einfach mal genauer hinzugucken und auch zu gucken, was man vielleicht bisher übersehen hat oder wen man auch übersehen hat. Ne?
Und ich bin total bei dir, das könnte irgendwie auch Spaß machen. Also es ist ja eine Chance und es ist die Möglichkeit, so viel Neues kennenzulernen und gerade in dieser kreativen Branche, wo so viel möglich ist, wo so viel Kunstfreiheit auch besteht. Ja, es wird ja immer gesagt, die wäre dadurch bedroht. Ich denke, das ist das Gegenteil, ist der Fall. Die wird dadurch so bereichert. Und diese ganzen alten Geschichten, ne, die irgendwie voll sind von diesen ganzen Ismen, die sind schon tausendmal erzählt worden. Das ist, es ist boring.
Dieselbe Geschichte, und nur anders aufgeschrieben sozusagen.
Und es ist, also ich, das fände ich irgendwie toll, dass man nicht so mit irgendwie verschränkten Armen beleidigt da sitzt und irgendwie das Gefühl hat, so, es wird enger, sondern es wird viel weiter. Man muss sich aber mehr trauen.
Es wird keinem was weggenommen. Ja, es wird keinem was weggenommen. Und ich muss auch nochmal sagen, also hier Bridgerton, da gab es ja auch so geteilte Meinungen zu.
Ja,
also ich fand es großartig, ehrlich gesagt, weil ich fand alleine dieses visuelle Erleben, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, dass man sieht, da sind, werden schwarze Menschen gezeigt, schwarze tolle Körper auch und so, ne? Und es wird überhaupt nicht eigentlich über Rassismus, Sklaverei oder so gesprochen. Ich hätte jetzt zum Beispiel, da gab es ja eine Referenz, dass gesagt wurde, ach, die Königin ist schwarz, deswegen geht es unseren Leuten besser. Hätte ich gar nicht gebraucht.
Ich auch nicht.
Ne? Sondern dass
das war auch so ein bisschen, das war die so, eine Szene, dachte ich, warum jetzt?
Warum? Es hörte sich so ein bisschen da so erklärbärmäßig an, das hätte ich gar nicht gebraucht.
Genau.
Aber alleine dieses visuelle Erlebnis und zu sehen, was möglich ist und was es mit mir selber auch gemacht hat in meinem Kopf, das zu sehen, was das nochmal für Türen öffnet, das ist einfach, ich meine, wir sind ja auch, das sage ich ja auch immer, ich meine, ich mache hier Fiction, ich mache ja keine Dokumentation. Ich kann ja alles erzählen.
Das ist es,
Also immer dieses, das war ja damals nicht so. Ja, es gibt auch keine Meerjungfrauen und was weiß ich, ne? Also keine Jedi-Ritter, vermute ich mal.
Genau.
Also insofern dürfen wir alles erzählen, was wir wollen. Ne?
Ich fand Bridgerton auch klasse. Also das ging mir ganz genauso, gerade auch in diese Zeit verortet. Da war immer klar, ich mochte auch so, weißt du, so Sense and Sensibility und so solche Filme. Ich fahre da total drauf ab.
Super.
Aber es war immer klar, das ist nicht meine Erzählung. Also das hat nichts mit mir zu tun. Ich wäre in dieser Zeit sonst wo gewesen, I don't know. Und fand es total toll. Und natürlich ist auch Bridgerton nicht perfekt. Also das muss man natürlich auch sagen. Und es wäre natürlich total toll gewesen, wenn da mehr Darkskin-Repräsentation gewesen wäre. Das hätte ich total wichtig gefunden, um es noch inklusiver zu machen. Und auch für alle, für noch mehr schwarze Menschen irgendwie, dass sie sich selber da drin sehen, auch Darkskin-Geschwister. Ja, und baue jetzt so ein bisschen auf die zweite Season und hoffe, dass
auch,
diese Kritik
oder?
Dann aufgenommen wird. Genau. Ja, aber ich bin total bei dir. Es ist dieses, darin liegen, also in dieser Öffnung, sage ich mal, liegt so viel Chance und Möglichkeit. Und ich hasse es, wenn Menschen Diversity behandeln als ein Subject, was es gibt. So wir, ne? Es gibt so, wir machen das und dann machen wir Diversity. Und ich glaube, das ist einfach, du hast es selber schon gesagt, das muss so der Core, also das Teil des gesamten Seins sein und in jedem des System, also inhärent in diesem System drin sitzen.
Absolut.
Quasi. Ja, es ist nicht was, was man mal an und mal abschaltet, so.
Da wir uns langsam dem Gesprächsende nähern, leider, möchte ich aber gerne noch zwei Fragen stellen, die sich ein bisschen ähneln. Aber die erste wäre, wenn du jetzt, vielleicht hören junge schwarze Frauen zu, die gerne auch in die Filmbranche möchten und die dich natürlich als Vorbild sehen. Und was würdest du denen so mitgeben an, was sie Do's and Don'ts, was sie brauchen, was ihnen helfen kann? So.
Also ich glaube, was immer gut ist, ist Speak Up. Und ich glaube auch, die Zeit hat sich verändert. Also man wird mehr gehört, als man früher gehört wurde. Und dass man eben auch sieht, also für sich selber, man bringt einen Plus mit. Es ist ein Extra, was man mitbringt. Und das ist total wertvoll, auch in der Filmbranche. Und das darf man nicht vergessen. Also das ist was vielleicht auch andere wirklich dringend brauchen. Ne? Was jemand anders hat, diesen Blick gar nicht. Und ich glaube, was auch wichtig ist, so reach out. Ne? Also genauso wie mich damals die Studentin angeschrieben hat, mit der ich immer noch einen super Kontakt habe. Wir machen jetzt sogar auch ein Projekt zusammen. Ich finde die ganz toll. Dass man sagt, verbindet euch. Ne? Also auch wenn man Leute sieht, die jetzt irgendwie more visible sind, schreibt die doch an und holt euch Tipps. Also ich glaube nicht, dass einer sagen würde, ach, dir helfe ich jetzt nicht oder so. Ne? Sondern, dass man versucht, sich miteinander zu verbinden und vielleicht auch mal zu raten oder zu sagen, ne, oh, mach das besser nicht. Also das würde ich total, also das würde ich vorschlagen. Ja. Und ich glaube, das ist ganz gut. Also ich hatte, wie gesagt, das Glück, ich hatte diesen älteren australischen Mentor damals, der mir eine Chance gegeben hat und der mich immer unterstützt hat und mir immer gesagt hat, du kannst alles werden, was du willst und mich damals dann auch zur Producerin machte von Verbotene Liebe, was ich mir selbst nie zugetraut hätte. Also das, ich glaube, es braucht immer Leute, die einem dann auch unterstützen oder an einen glauben, aber auch wirklich reach out. Ne? Also das ist, ich glaube, das ist gut und es gibt ja, es werden ja langsam mehr von uns. Es gibt tolle AutorInnen und so, ne, und frag die nach ihren Erfahrungen oder Kontakten. Ich würde halt immer gucken, dass man, auch wenn man Stoffe macht, es ist wichtig, dass man als Autorin das Gefühl hat, dass das Gegenüber einen auch versteht. Weil das kann extrem frustrierend werden, wenn man dann nicht am selben Strang zieht. Also es wird sowieso im ganzen Entwicklungsprozess und auch später im Produktionsprozess, es wird anstrengend werden. Ist es egal, was passiert, ist es immer so. Aber ich finde, dieses Grundverständnis zwischen diesen Kreativen, die beteiligt sind, wenn man da schon mal dieselbe Vision hat, dann ist total viel gewonnen. Und dann hat man auch so eine gemeinsame Kraft, was nach vorne zu bringen. Und wenn man aber da schon am Anfang ganz viele Kompromisse eingeht oder meint, sie eingehen zu müssen, weil es irgendjemandem nicht gefällt oder so, ich würde es nicht machen. Also da würde ich sagen, lass es einfach. Es wird dann war es auch nicht der richtige Partner, richtige Partnerin, sondern es wird die nächste Person kommen, die vielleicht das genauso versteht, wie es von dir gemeint ist.
Ja, ich träume gerade, während du sprichst, ich höre dir natürlich zu, aber ich träume parallel von diesem MentorInnen-Programm oder diesen, also auch institutionell etablierten Stipendiatinnen-Programm. Wer weiß, vielleicht ist das ja auch so eines der nächsten Schritte, die irgendwie passieren können. Keine Ahnung. Deutsche Filmakademie, hallo, UFA, hallo, Netflix, ihr alle.
Amazon, Disney, ja,
das wäre.
You know who you are.
Genau, das wäre wirklich toll, ja. Allerletzte Frage ist, du hast es jetzt schon ein bisschen gesagt, aber allerletzte Frage ist, jetzt denkst du, wenn du an alle schwarzen Frauen, jungen Frauen oder auch älteren Frauen, die jetzt zuhören, denkst, was möchtest du ihnen noch mitgeben, zuflüstern, zurufen? Abschließende Worte.
You are just beautiful.
Yay. Just the way you are. Ach, Nathalie, ich könnte stundenlang weiterreden. Es ist Wahnsinn. Ich habe ganz, ganz großen Respekt vor deiner Arbeit und vor dem, was du machst.
Likewise.
Ich bin total dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast, herzukommen. Vielen Dank für das wunderbare Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute. Ich bin total gespannt auf deine nächsten Projekte und ich würde mich total freuen, wenn wir auch irgendwie nochmal kooperieren könnten.
Das müssen wir unbedingt.
In Zukunft, ja. Ich denke auch, das wird passieren. Ja, vielen, vielen Dank. Alles Gute.
Vielen Dank für die Einladung. Es war echt wunderschön.
Danke dir. Und ja, danke an alle, die zugehört haben, wie immer. Ihr findet in den Shownotes alle nötigen Infos. Und ja, folgt gerne Nathalie überall. Schaut euch auf jeden Fall All You Need an. Und in diesem Sinne, vielen Dank. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal hier bei To Podcast.
To Podcast. Der Podcast von Tupoko Get. Gespräche unter Schwestern.
Black Business Shoutout. Jen Martens aus Hamburg wurde von ihren FreundInnen immer als Big Mama bezeichnet, wegen ihrer warmen und nährenden Ausstrahlung. Diese teilt sie heute mit allen Lockenköpfen. 2020 hat die 41-Jährige mit Omaka Naturkosmetik eine nachhaltige Firma für Haarpflege aus der Kraft der Pflanzen gegründet. Ihre Großmutter hat ihr in Ghana gezeigt, welche Schätze und Heilkräfte die Natur für uns bereithält. Im Omaka-Shop findest du das erste feste Shampoo Deutschlands für Menschen mit Locken und Afrohaaren, Conditioner, Arganöl und noch vieles mehr. Alle Produkte sind tierversuchsfrei und vegan, dermatologisch getestet und low waste. Omaka heißt auf Hawaiianisch Neuanfang. Und Jen freut sich, wenn sie dich bei deinem Weg zu mehr Selbstliebe begleiten darf. Mit dem Code TUPOCA10 erhaltet ihr 4 Wochen nach Ausstrahlung der Folge 10% Rabatt auf alle Produkte. Alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.